Die einen haben vielleicht gemerkt, dass da ein Flipchart da vorne ist. Es hat etwas damit zu tun, ich versuche heute etwas zu zeichnen. Ihr müsst einfach etwas gnädig sein mit mir. Ich war einmal freudig, wenn ich eine genügende Note bekommen habe von der Lehrperson. Also es ist jetzt nicht so meine grösste Stärke. Aber ich bin zuversichtlich, dass mit eurer Gnade das ein gutes Projekt wird. Das mal so etwas zum Start. Ich habe Gott gefragt, über was ich predigen soll. Und relativ schnell ist eine Antwort gekommen. Und zwar, ich soll heute Morgen über den Römerbrief Kapitel 7 predigen und nächste Woche über das nächste Kapitel, Kapitel 8. So habe ich auch gedacht, wenn ja so schnell und einfach die Antwort kommt, dann gibt es eine einfache Runde. Schnelle Predigt, cooles Thema, kommt gut an und erledigt. Wo ich dann angefangen habe, so ein bisschen mich einzulesen, mich vorzubereiten. Ich habe ja schon gewusst, so ein bisschen, um was dass es mehr oder weniger geht in diesem Kapitel. Wo ich es dann aber nochmal genau durchgelesen habe und mir Gedanken gemacht habe, auf Gott gelassen habe, habe ich gemerkt, oh je, das ist eine rechte Nummer, ein ganzes Kapitel. Und es ist nicht gerade das einfachste Kapitel der Bibel. Es würde eher in die andere Richtung gehen. Es ist vielleicht eher eines der herausforderndsten Kapitel der Bibel. Es ist nämlich Römer 7 und 8, würde ich behaupten, das ist so der Höhepunkt der Theologie von Paulus, wo er uns als Erbe hinterlassen hat. Genau. Das ist so ein bisschen das Kapitel 7. Ich wage es jetzt gleich, euch ein paar Gedanken weiterzugeben von diesem Kapitel. Die es schon im Voraus gelesen haben, sind vermutlich leicht im Vorteil. Spielt aber nicht so eine Rolle. Ich versuche das so ein bisschen mit einer Skizze, die einen Sachen aufzuzeigen, wo mir selber schon sehr geholfen haben, um das besser zu verstehen. Im Kapitel 7 geht es kurz zusammengefasst, es geht ums Gesetz, es geht ums Zünd, es geht um den Paulus selber und seine Zerrissenheit in dem Thema. Er will das Gute vollbringen, schafft aber nicht das Gute, sondern das Schlechte. Es geht so ein bisschen um das Spannungsfeld, das der Paulus beschreibt, wo er in sich hatte und wie das er damit umgeht. Kurz gesagt, der Paulus nimmt wie ein Chirurg ein Skalpell und er fängt an, die eine Sache vom anderen zu trennen. Wie Licht von Dunkelheit, richtig, falsch. So nimmt er das Skalpell und trennt sein wahres innere Ich und sagt, das ist meine Identität, das ist mein wahres innere Ich und trennt es ab von anderen Bereichen. Zum Beispiel Sünde. Ich fange mal an. Kapitel 7 hat der Paulus geschrieben. Der Paulus hat es geschrieben als ein gestandener Gläubiger. Er hat 3 Missionsreisen schon hinter sich gehabt. Er weiß ein bisschen, um was es geht im christlichen Glauben. Er hat Menschen zu Jesus geführt, er hat Gemeinden gegründet. Er ist nicht gerade jemand, der neu zum Glauben gekommen ist. Das ist wichtig zu wissen. Also wir haben eine gestandene Person. Das ist der Paulus. Ich versuche euch jetzt den Paulus zu zeichnen. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, er hat nicht so ausgesehen. Irgendwie so. Da haben wir Beine, da haben wir den Oberkörper, dann haben wir da irgendwie so. Lachen ist verboten. Das würde schweigen, wenn ich predige. Also, da haben wir den Paulus. Ihr kennt ihn alle bestens, sehr gut. Der Paulus hat ein Herz. Machen wir in eine neue Farbe. Das kommt die Farbe Rot über. Das Herz von Paulus steht gleichzeitig auch für den Willen von Paulus.
Paulus hat sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Das ist klar. Und der Paulus schreibt im Römer Kapitel 7, sein wahres Innere, sein wahres Ich, seine wahre Identität ist sein Herz. Ist, dass er sich für Jesus Christus entschieden hat. Seine Identität ist, dass er ein geliebtes Kind von Gott ist und auch Erbe wird sein. Das ist das Herz von Paulus. Jetzt fängt die Schwierigkeit vom Ganzen ein bisschen an. Am Anfang vom Kapitel 7, in den ersten Versen, geht es nämlich um das Gesetz. Das Gesetz ist gekommen und hat Paulus aufgezeigt, was richtig ist und was falsch ist. Das Gesetz hat ihn wie durchleuchtet. Der Paulus sagt auch, die Sünde war vorne schon da gewesen, aber durch das Gesetz ist sie klar sichtbar geworden. Also es ist nicht, die Sünde ist nicht wegen dem Gesetz da, aber das Gesetz macht die Sünde sichtbar. Mir gefällt besonders das Gleich von einem, mir gefällt das Gleichnis, wenn man das Gesetz mit einem Hellraumprojektor vergleicht. Also, ich zeichne einen Hellraumprojektor zeichnen mit ein paar einfachen Stichen. Irgendwie so. Die Hellraumprojektor nicht kennen, das ist so ein Ding. Ja, meine Generation ist nicht mehr so vertraut mit dem. Da kann man eine durchsichtige Folie drauf legen. Mit einem Knopfdruck kommt das Licht, strahlt da rauf und projiziert das, was da drauf ist, in der Regel auf die Leinwand. Und es wird vergrößert und durchleuchtet. Ein bisschen so kann man sich das Gesetz vorstellen. Es ist auch ein Raster, es ist etwas, das dir etwas vorgibt. Und es durchleuchtet dich als Mensch. Es durchscannt dich sozusagen und sagt dir, das ist richtig, das ist falsch. Das ist das Gesetz. Also, das beschreibt der Paulus. Das Gesetz hat ihn durchleuchtet und hat ihm aufgezeigt, was richtig ist und was falsch ist. So. Und jetzt hat das Gesetz eben ihm etwas aufgezeigt. Und zwar, wir nehmen jetzt hier, wir nehmen wieder schwarz. Das Gesetz gibt wie eine Linie vor, einen Rahmen, wo man sich innerhalb von dem bewegen darf. Und wenn man aber den Rahmen übertretet, dann redet die Bibel von Sünde. Also da übertretet man die Linie, sagen wir, das wäre der Rahmen von, das ist gut und okay. Wenn man da aber übertretet, dann sündigt man. Schreibt da mal an, Sünden. Dort, wo man über die Linie austritt, dort, wo man über das Gesetz austritt, dort tut man sündigen. Jetzt kommt der Paulus und macht sehr eine scharfe Analyse. Er merkt, er macht den Unterschied von Sündigen und Sünde. Er sagt, wenn man über das Gesetz austritt, dann hat man gesündigt. Also Mehrzahl, nicht Sünde, sondern Mehrzahl Sünden oder Sündigen. Dann hat man die Übertretung gemacht. Jetzt sagt aber der Paulus, er merkt, dass in sich selber, in seinem Fleisch, in seinem Körper, da ist etwas, das ist nicht gut. Er nennt das nicht aber Sünden, sondern er nennt das Sünde. Ich tue auch das versuchen zu zeichnen. Es ist noch schwierig, wie dass man Sünde zeichnet. Wir haben ja alle Corona überstanden. Dann kennen wir die bösen Viren. Genau. Lachen ist aber nicht erlaubt. Also, da haben wir Sünde. Sünde in Einzahl. Der Paulus sagt, das Gesetz durchscannt mich. In meinem Herz habe ich mich klar für ein Leben mit Jesus entschieden. Und darum will ich auch das Gesetz tun. Darum will ich das tun, was der Wille von Gott ist. Paulus merkt aber, ich schaffe das nicht immer. Es gibt Momente, da will ich das Gute tun, tun aber das Böse. Und darum schlussfolgert er und sagt, in mir innen muss es noch etwas anderes haben. In meinem Körper, gerade in meinem Fleisch innen, muss es eine andere Quelle haben. Etwas, das mich beeinflusst, prägt, bis hin zu beherrscht. So, dass ich nicht das vollbringe, das Gute, das ich eigentlich will, sondern das Böse. Er sagt, die Sünde in Einzahl, das ist eine Quelle, aus dem heraus entsteht das Böse. Es beeinflusst, es hat ihn beeinflusst. Vielleicht ein einfaches, banales Beispiel, um das besser zu verstehen. Du bist auf einer Bergwanderung, du hast Durst, du kommst vom Berg oben runter und du willst einfach etwas trinken haben. Du siehst einen Kiosk, du gehst in den Kiosk, du siehst ein Wasserfläschchen dort stehen und dann kommt so eine innere Stimme und sie sagt zu dir, nimm es doch einfach. Es sieht es niemand, keine Verkäuferin oder kein Verkäufer ist da. Der Kiosk, der wird nicht pleite gehen wegen dem Wasserfläschchen. Also nimm es doch einfach. Du merkst, du hast dein Portemonnaie vergessen, das Handy ist nicht da, du kannst nicht mit Wind zahlen, du hast keine Möglichkeit. Niemand ist da, du nimmst das Fläschchen, laufst weg und du trinkst es. Die innere Stimme, die zu dir gesagt hat, nimm es doch einfach. Das sieht ja eh niemand. Das interessiert auch niemand. Kiosk geht nicht zu Grund. Die innere Stimme, das, was dich verleitet, etwas Falsches zu tun, das sagt der Paulus, das ist die Sünde im Fleisch verankert. Und das andere, wenn du dann die Flasche nimmst, wenn du die Flasche trinkst, dann kommt der Part, wo du über die Linie vom Gesetz rausstehst und dementsprechend sündigst. Jetzt komme ich mal zu meiner Präsentation. Ich habe ein paar wenige Vers vorbereitet. Wenn ihr die nicht seht, dürft ihr gerne ein bisschen weiter führen kommen. Auch wenn ihr die Skizzen nicht seht und die Sachen nicht versteht, dürft ihr auch gerne ein bisschen führen kommen. Super. Danke, Alex. Römer Kapitel 7, Vers 6, da steht: Doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen. Und Tod für das, was uns früher gefangen hielt. Jetzt ist unser Dienst von dem Neuen des Geistes bestimmt und nicht mehr vom Buchstaben des Alten. Mit Jesus Christus hat es eine Änderung gegeben. Wir sind nicht mehr abhängig vom Alten Bund und vom Gesetz. Und darum ist es möglich, dass wenn wir die Linie übertreten, wenn wir sündigen, dann haben wir die Möglichkeit und können uns auf Jesus berufen. Wir wissen, er ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat alles getragen. Alle Sachen, die ich in meinem Leben schon verbockt habe, hat er schon dafür gezahlt. Alles, was ich in meinem Leben noch verbocken werde, hat er schon dafür gezahlt. Und darum sind wir nicht mehr im alten Bund, sondern wir leben im neuen Bund. Das heisst, die Sünde sind trennt zu Gott. Die Sünde trennt uns nicht mehr zu Gott, weil jemand den Preis dafür gezahlt hat und Konsequenz getragen hat, und das ist Jesus Christus. Das heisst, von der Sünde sind wir befreit. Die Sünde in Einzahl, die ist aber gleich noch irgendwie in uns rein und macht uns das Leben schwerer. Ich kann in den Vorbereitungen eine Geschichte angetroffen, die habe ich so cool gefunden, darum möchte ich sie euch erzählen. Die Geschichte handelt von der alten Ordnung und der neuen Ordnung. Und sie hat damit zu tun, von einem Koffer und einer Stege. Und ich nehme euch gerne so ein bisschen das Bild mit. Ich könnte euch das versuchen, bildlich vorzustellen. Und darum wähle ich die Form «Du». Also du stehst jetzt vor einer langen, steilen Stege. Der Block hat 5 Stockwerke. Und du stehst dort. Und jetzt kommt durch die Türen rein ein strenger Chef. Und er sagt zu dir, schau, da habe ich einen schweren Koffer. Der ist gross und schwer. Du sollst jetzt den Koffer in den 5. Stock tragen. Und wenn du das geschafft hast, dann sollst du mir eine Empfangsbestätigung zustellen. Für das kannst du bei der ersten Person läuten, kannst es dir unterschreiben lassen. Und ich möchte die Empfangsbestätigung noch heute in meinem Mail-Account haben. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du im Job los und du kannst dir etwas anderes suchen. Du bist motiviert gewesen und eigentlich hast du das wollen schaffen. Du hast mit ganzer Kraft hast du den Koffer mal versucht zu lupfen und hast gemerkt, okay, ich kann den schweren Koffer lupfen. Und jetzt packst du an, ein bisschen mit einer Mischung aus Angst und Ärger, packst du den Koffer an und drehst ihn die erste Stufe auf. Du merkst, es ist unglaublich schwer, aber du schaffst die erste Stufe. Du kämpfst dich auf und kommst beim ersten Stock an. Beim ersten Stock merkst du, der Koffer ist schwer. Es geht nicht. Ich bringe den nicht bis in den 5. Stock rauf. Jetzt hast du aber eine schlaue Idee. Du machst den Koffer auf, du schnappst dir ein paar schwere Sachen, machst das Fenster auf, das nebendran ist, und schiessest das einfach aus dem Fenster raus. Du hörst, wie die Sachen auf der Straße aufprallen. Gleichzeitig hörst du noch einen Passant, der schreit. Innerlich denkst du, ja gut, Kollateralschäden, die muss man halt hinnehmen. Machst das Fenster wieder zu, machst den Koffer zu, lupfst ihn und merkst, okay, er ist ein bisschen leichter, aber immer noch sackschwer. Du machst weiter, du nimmst den Koffer, du machst noch ein paar Steigetritte mehr, du kommst bis zum 3. Stock rauf und merkst einfach, es geht nicht, es ist schwer, ich kann das einfach nicht erfüllen. Du gehst auf, du lässt den Koffer einfach dort stehen, wo er ist, und du flüchtest. In der Hoffnung, dass dein Chef das nicht mitbekommt. Dummerweise, der Chef hat alles mitbekommen. Das ist eine Geschichte, wo das Gesetz nach der alten Ordnung so ein bisschen aufzeigt. Der grosse, schwere Koffer, der steht für das Gesetz, wo wirklich schwer ist, zum können tragen, wo schwer ist, zum ganz können erfüllen. Jetzt leben wir aber im neuen Bund. Das heisst, ich erzähle euch die gleiche Geschichte. Einfach ein paar Sachen haben sich geändert in dieser Geschichte. Ihr werdet es sehen. Du stehst wieder vor dieser langen, steilen Stege. Erst gerade vor kurzer Zeit hast du dich mit deinem Vater versöhnt. Ihr habt Frieden gemacht. Du hast ihn richtig gern bekommen. Und du weißt, dein Vater, der liebt dich unendlich. Jetzt geht die Türen auf und du siehst, dein Vater kommt zu dir an. Ihr umarmt euch. Und du hast grosse Freude, dass du ihn siehst. Du siehst, hinter dem Vater, er hat etwas dabei. Er hat nämlich einen grossen und einen schweren Koffer dabei. Du fragst dich schon, was ist das? Was will man mit dem machen? Und dann kommt dein Vater und fragt dich, könntest du mir helfen? Der Koffer, der muss in den 5. Stock aufgetragen werden. Da hat es Sachen drin, die sind extrem wichtig für die Familie, die dort wohnt. Und ich will das einfach mit dir zusammen machen. Kannst du mir da helfen? Du sagst, ja. Und freust dich, den Koffer mit deinem Vater zusammen aufzutragen. Ihr packt beide an einem Ende und tragt den Koffer bis zum 1. Stock hoch. Er ist wirklich schwer. Du merkst, wie die Puste ausgeht, du hast keine Energie mehr. Dein Vater sieht dich und sagt zu dir, du, was meinst? Soll ich den Koffer selber in den 2. Stock tragen? Dann kannst du dich erholen. Und nachher können wir wieder zusammen weitertragen. Du willigst natürlich ein, weil du hast ja eh nicht mehr mögen. Und so sind wir im 2. Stock und ich packe wieder beide zusammen an. Und so schaffen wir es, mit gemeinsamen Kräften den Koffer bis zum 5. Stock aufzutragen. Ihr läutet dort, ihr merkt, eine Familie macht auf und hat unglaublich Freude, weil sie die Sachen in dem Koffer wirklich, wirklich fest gebraucht haben. Freude ist riesig, weil ihr habt es geschafft, den Auftrag zu erfüllen. Ein bisschen so kann sich's anfühlen, wenn man im Neuen Bund lebt. Man muss das Gesetz nicht alleine schaffen, weil man schafft es auch gar nicht, sondern man hat jemanden, der einem hilft, zu tragen. Wo ich die Geschichte gelesen habe, hat sie extrem zu mir geredet. Und ich habe gemerkt, eigentlich habe ich das Wissen ja schon vom Neuen Bund. Ich weiß ja schon, dass ich es nicht alleine kann. Ich weiß ja, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Verwünsche mich aber selber immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich kann es ja schon selber. Ich bin ja genug lang gläubig. Ich bin ja sogar ein Pastor, oder? Ich weiß ja eigentlich genug. Und entdecke so ein bisschen in mir selber das Gefühl von, ich schaffe das schon. Ich will das selber schaffen. Ich kann das ja schon auch. Und Gott kann ja ein Stück weit auch anderen Leuten helfen. Es gibt Menschen auf dem Planeten, die sind bedürftiger als ich selber. Und merke so ein bisschen, wie das ein Stück weit manchmal in mir so ein bisschen vorkommt. Und ich darf wirklich selber noch lernen, mehr in dieser neuen Ordnung können leben. So, jetzt haben wir genug Informationen bekommen, so ein bisschen Hintergrundwissen, und ich möchte jetzt gerne die einen Verse mit euch Vers für Vers durchgehen. Weil der Paulus hat eine andere Sicht. Und die möchte ich jetzt gerne da drin hineinbringen. Ich lese vom Kapitel 7, Vers 14. Da heißt es: Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin vom Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Paulus verwendet das Wort, ich werde beherrscht von der Sünde. Damit meint er, der Teil in sich rein, der in seinem Fleisch rein ist und da ihn beeinflusst, nach wie vor, obwohl er auf Missionsreise war, obwohl er Menschen zu Jesus geführt hat, unglaublich viel Gutes da hat, merkt er, das ist gleich noch in mir rein und es beherrscht mich. Er sagt im Vers 15, ich verstehe es ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Das Herz von Paulus hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und darum wird der Paulus auch das Gesetz erfüllen. Und sein Wunsch, dass er das Gesetz erfüllt, sein Wunsch, dass er den Willen von Gott tut, das ist sein eigener Wille geworden. Und darum wird er das Gute vollbringen. Der Paulus merkt aber, schreibt da selber, dass er es selber nicht versteht. Er will das Gute tun, aber er verbringt manchmal das, was er hasst. Und das hat ganz fest mit der Sünde zu tun, die gleich in ihm drin ist. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Das heißt, das Herz von Paulus, der Wille von Paulus ist identisch mit dem Gesetz. Er will das erfüllen. Er will den Koffer sozusagen alleine dort auftragen. Das passt, das ist synchron miteinander überein. Aber es geht gleich nicht immer. Und darum sagt er, dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich merke, der Paulus trennt die beiden Sachen extrem gut voneinander. Und wenn man das wie nicht weiss, wie das wirkt, von welcher Quelle, dann kann es schon fast ein bisschen paradox bis zu schizophren wirken. Wir gehen weiter zum Vers 20. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Da wieder das. Seine innerste Überzeugung, das Herz von Paulus, stimmt am Gesetz von Gott freudig zu. Es bejaht alles, eins zu eins. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken. Das ist immer wieder das, wo wir zünd haben. Denn mit dem Gesetz in meinem Innern, das mit dem Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Der Vers 24, ich unglückseliger Mensch. Andere Bibelübersetzungen sagen, ich elender Mensch. Wer wird mich denn erlösen? Ich will das Gute machen, ich will das Gute vollbringen, ich tue aber das Böse. Ich schittere immer wieder aufs Neue. Und es gibt so eine Richtung in der Theologie, die nennt man die ich elender Mensch oder die ich elender Wurm Theologie Richtung, wo man wie in dem gefangen ist und sagt, ach, ich kann ja nichts, ich bin ja nichts, ich kann in mir irgendwie eine Quelle, die mich dazu verleitet, immer wieder Fehler zu machen, ich sündige immer wieder und komme einfach nicht da draus raus. Und das mag stimmen, wenn man noch im alten Bund lebt. Wenn man jetzt aber im neuen Bund lebt, und so will ich den Vers 25 noch lesen, der gibt nämlich eine Antwort aufs 24. Gibt es denn niemand, der mich befreit? Vers 25, doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus hat am Kreuz gezahlt für all unsere Schuld. Für all unsere Fehler, für all das, was wir da übertreten, hat Jesus schon gezahlt. Und für all die Fehler, die wir noch machen werden, hat Gott eben auch schon gezahlt. Und die Sünde, die uns zu Gott trennt, die hat die Macht, die Kraft, die Auswirkung verloren. Und darum heisst es doch. Und darum danken wir Gott dafür, für Jesus Christus, für unseren Herr, was er da hat. Und der Schluss folgt, es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes. Da sagt der Paulus, meine innerste Überzeugung, mein Herz, mein Wille, das dient Gott. Und zwar 100% vollumfänglich. Und zum anderen gibt es aber auch die Natur. Meine Natur nach aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Paulus sagt, das Herz bin ich. Das ist mein Wille. Das ist das, was ich will, für das, was ich mich entschieden habe. Das ist ein Übel, das ein Stück weit dazugehört, wenn wir Menschen sind auf dem Planet Erde. Das Spannungsfeld und die Schwierigkeit hat der Martin Luther relativ gut erkannt. Und er hat geschlussfolgert, simul justus e peccator. Das ist so ein von seinen berühmten Sätzen, den er gesagt hat, wo heisst auf Deutsch, zugleich gerecht und Sünder. Beides miteinander. Nach dem Herz bist du gerecht, gerecht vor Gott, rein, heilig. Und gleichzeitig ist aber die Sünde in einem innen, drin und präsent. Das ist das, was Martin Luther auch gesagt hat. Er sagt aber auch, zuerst sind wir gerecht. Das ist unsere wahre Identität. Das ist das, was zählt. Auf das kommt es drauf an. Schlussendlich, irgendwann werden wir sterben, wenn Jesus nicht früher kommt. Aber unser Herz wird in den Himmel kommen. Unser Leib werden wir neu bekommen. Wir bekommen ein Auferstehungslieb. Das heisst, der Lieb in Zukunft wird sich am Herz und unserer inneren Überzeugung anpassen. Das ist und wird vergänglich sein. Ich gebe noch einen kleinen Spoiler für nächste Woche. Dort geht es ums Kapitel 8. Ich werde weitermachen mit dieser Zeichnung und es gibt einen anderen Faktor, der auch noch da dazukommt. Ich würde sagen, der Gegenspieler von der Sünde. Eine andere Quelle, wo wir uns an der orientieren können, die extrem viel ausmacht. Und wo schlussendlich, wo man die Frage stellen, wer ist dann halt am Steuer? Die Sünde oder die anderen Quellen? Die einen wissen es vielleicht schon, welche das ist. Ich tue es jetzt noch nicht verraten, um die Spannung noch so ein bisschen zu lassen für den Sonntag bis nächste Woche. Paulus hat das relativ gut skizziert und hat gesagt, das ist das Herz und das andere ist die Sünde. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Und darum ist es ihm wichtig, um das können, mit ganz vielen Versen können, zu beschreiben, wie das er sich dabei fühlt und wie das er empfindet. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, was hat dich bewegt in diesem Jahr? Was hast du erlebt an Schönem? Wofür kann man Danke sagen? Was gibt es aber auch Herausforderndes, wo du in diesem Jahr erlebt hast? Was gibt es Schwieriges, wo du in diesem Jahr erlebt hast? Und ich will gerade um diesen Punkt, um Schwierige, will ich jetzt noch so ein bisschen einen Schlussakzent setzen. Auch die Frage, welchen Bereich von deinem Leben, wo spürst du, dass die Sünde extrem stark am Wirken ist? Wo du wie eine Quelle hast, wo es dir schwerfällt, in der Herrlichkeit von Gott zu sein. Ein Bereich in deinem Leben, wo es dir schwerfällt, den Willen von Gott zu tun. Weil du abgelenkt wirst, weil du verwirrt bist, weil du verstrickt, einfach weil es ein Durcheinander gibt. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo diese Quelle extrem stark am Herrschen, am dich beeinflussen oder dich am Beherrschen ist? Stell dir doch gerne die Frage und denk über das nach. Schlussendlich, wir dürfen alles von Gott hinlegen und wir haben zu wissen, selbst die Sachen, die wir falsch gemacht haben, selbst die Sachen, die wir noch falsch machen werden, Jesus Christus hat für alles gezahlt und wir dürfen es ihm abgeben und wir dürfen frei werden. Und wenn du merkst, du hast eine Last in deinem Leben, etwas, das dich abdrückt, dann darf ich dich ermutigen, es muss nicht sein. Man kann frei werden. Bei der einen passiert das schnell, man legt es an und es macht zack und du bist frei. Manchmal ist es aber auch ein Prozess, um frei zu werden. Ich möchte euch einladen, wir haben jetzt nochmal einen Teil vom Worship. Die Band und die Musiker dürfen gerne führen kommen. Ich möchte euch einladen, wir haben nachher auf dieser Seite Personen im Ministry-Team. Sie sind gern für dich da. Sie hören dir gerne zu. Und sie würden auch gerne für dich beten und dir helfen, wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht weiter an einem Punkt. Oder wenn du merkst, ich möchte das einfach anderen Person können sagen, dann bist mutig und mach den Schritt und geh zu einer Person vom Ministry-Team. Heute wollen wir uns diesem Punkt nochmal widmen. Wir wollen frei werden von Sachen, die an uns kleben und uns runterziehen. Damit wir frei und leicht ins nächste Jahr starten können. Ich darf gerne aufstehen und ich werde noch beten für den nächsten Teil. Gott, ich will dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen, dass dein Sohn auf die Erde gekommen ist. Ich will dir Danke sagen, dass wir uns entscheiden können, ein Leben mit dir zu leben. Ein Leben mit dir zu verbringen. Und dass unser Herz, unser Wille sich verschmelzen mit deinem Willen. Dass es nicht mehr um uns geht, sondern dass es um dich geht. Dass wir lernen, deinen Willen zu tun. Wie im Himmel und auf Erde. Und ich danke dir, dass wir das haben dürfen. Und dass das unsere Identität ist. Dass das ist, was einen Ewigkeitswert hat. Das wird für immer bleiben. Unser Herz. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit dieser Sünde, mit dieser Quelle in uns hinein umzugehen. Dass sie uns nicht weg von dir zieht, sondern dass wir die Sachen besser handeln lernen. Dass wir dürfen frei werden, dass die Quelle immer weniger an Bedeutung in unserem Leben hat. Und ich danke dir, Gott, dass das möglich ist mit deiner Liebe, mit deiner Hilfe. Und dass Sachen, die wir haben, die uns einnehmen, die uns beschäftigen, die uns bis lahmlegen, dass wir die einfach in deine Hände dürfen abgeben. Wir dürfen es dir als Kreuz abgeben. Du hast gezahlt für alles. Und so danke ich dir für deine Herrlichkeit. Ich danke dir, Gott, dass du jetzt wirkst, in meinem Herz, aber auch in anderen Herzen. Und dass du uns begegnest und dass du jetzt zu uns redest. Ich danke dir, Gott.
Jesus, wir glauben, dass du Grosses tun kannst und dass du heute noch Wunder tust und dass du alles neu machst.